Sie hören den Artikel Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert, Kapitel Kritik, Ehrungen, Analyse und Interpretation und wirtschaftliche und popkulturelle Wirkung, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Kritik: Einige Kritikerstimmen. Bezüglich der gegenüber Raumschiff Enterprise völlig neuen Raumschiffsbesatzung warfen Serienanhänger Gene Roddenberry Verrat vor. Auch von den Schauspielern der klassischen Serie kam diesbezüglich negative Kritik. Scott-Darsteller James Doohan etwa fand, dass Star Trek so sehr mit den Charakteren synonym sei, dass niemand ersetzt werden könne. Nach der Erstausstrahlung des Pilotfilms lobte das Fernsehmagazin TV Guide die Serie als würdigen Nachfolger der Originalserie und befand, dass Roddenberry nichts von seinem Einfallsreichtum und seinem Geschmack bei der Auswahl von Geschichten verloren habe. Die New York Times dagegen erhoffte sich mehr Lebendigkeit. Die ersten beiden Staffeln wurden gemeinhin als schwächer als die folgenden Staffeln beurteilt. So bemängelte Chris Gregory, Autor des Buches Star Trek: Parallel Narratives aus dem Jahr 2000, den von Roddenberry anfangs verfolgten Erzählstil als vorhersehbar und oberflächlich. Mit Beginn der dritten Staffel dagegen erkannten etliche Kritiker eine Verbesserung der Serie. Die Los Angeles Times zum Beispiel stellte es 1991 als den Verdienst Bermans und Pillars heraus, das Star Trek-Universum in der dritten und vierten Staffel detaillierter, vielschichtiger und furchterfüllter gemacht zu haben. Gregory sah es ähnlich und erklärte die Zunahme von Resonanz und Tiefe in den Geschichten damit, dass die für die Roddenberry-Ära typischen netten Auflösungen und moralischen Sicherheiten durch nunmehr oft vorkommende, mehrdeutige Enden abgelöst werden. Das US-Technologiemagazin Wired stellte die Qualität der Episoden als von der dritten bis zur siebten Staffel bemerkenswert und gleichbleibend hoch heraus. Der langjährige Herausgeber des offiziellen englischsprachigen Star Trek Magazins Brian J. Robb lobte die Serie 2012 dafür, dass sie die Lebenswirklichkeit der 1990er Jahre in großartiger Weise mit den Visionen Roddenberrys zur Zukunft der Menschheit verbunden habe. Jedoch vermisste er bei Paramount die Einsicht dafür, dass sich die in der Serie dargestellten Probleme und Figuren tiefgründig viel effektiver in episodenübergreifender, fortgesetzter Handlung hätten erforschen lassen, als in spielfilmähnlichen Episoden mit abgeschlossener Handlung. Im Vergleich mit den anderen Star Trek-Fernsehserien befand die Online-Ausgabe des Time Magazins die Serie im Jahr 2012 als nicht zu den besten gehörend. Sie sei manchmal nicht weit weg genug davon entfernt gewesen, abgedroschen oder gar langweilig zu sein. Die US-Tageszeitung The Christian Science Monitor beurteilte die Serie dagegen hinsichtlich des Reizes, den ihre Figuren mit Mut, Intelligenz, Einfühlungsvermögen und Toleranz auf die Zuschauer hätten, als die, verglichen mit Deep Space Nine, attraktivere. Allerdings kritisierte das Blatt es als etwas zu nett, dass der größte Teil der Raumschiffsbesatzung unverheiratet ist und dass jeder in seinem eigenen Quartier wohnt. Zwischenmenschliche Beziehungen mit der typisch menschlichen Unordnung würden nur selten auftreten und, falls doch, durch die rasche Anwendung von Reason, auf Deutsch etwa Rationalität, oder durch eine Trennung aufgelöst. Melinda Snodgrass, Drehbuchautorin während der zweiten und dritten Staffel, kritisierte die Serie in der US-Zeitschrift Omni im Jahr 1991 negativ. Sie sei bei weitem nicht so verwegen und unterhaltsam wie Raumschiff Enterprise und reflektiere die „ schwerfällige, selbstgerechte neue Weltordnung der Ära Reagan und Bush “. Berman begegnete der Kritik 1992 in der Ciné Fantastique und bezeichnete Snodgrass’ Meinung dabei als „ Unsinn “. Die klassische Serie beschäftige sich mit dem Temperament und den Werten der 1960er Jahre, The Next Generation hingegen mit jenen der 1980er und 1990er. Amerika sei nun ein anderer Ort und „ zynischer “als die Kennedy-Jahre. Weithin gelobt wurden die ersten drei, mitunter auch vier Episoden, in denen die Borg auftreten. Zum Beispiel nach der Meinung von Thomas Richards, Autor des Buchs The Meaning of Star Trek (1997), gehören die vier Episoden zu den größten Leistungen der Science-Fiction. Er, wie auch andere Kritiker, übte aber scharfe negative Kritik am späteren Auftritt der Borg in dem Zweiteiler Angriff der Borg aus den Staffeln 6 und 7, in denen ihre tragische Bedrohung allmählich zur komödiantischen Farce verkomme und sie „ wie aufgezogene Spielzeugfiguren über den Bildschirm taumelten “. Unter den Schauspielern wurden vor allem Patrick Stewart und Brent Spiner für ihre Leistungen gewürdigt. Richards zum Beispiel pries Brent Spiner für seine Fähigkeit als Imitator. Er verleihe Data eine unerschütterliche, ruhige und an Buster Keaton erinnernde Komik. In seinem 1995 herausgegebenen Buch The Physics of Star Trek würdigte der Physiker Lawrence Krauss zum Beispiel die Thematisierung von kosmischen Fäden, wohingegen er die Säuberung der Enterprise von Baryonen in der Episode In der Hand von Terroristen der Staffel 6 als unglaubhaft kritisierte. Die visuellen Effekte der unrestaurierten Fassung fanden gemischte Resonanz. Die Los Angeles Times beurteilte sie schon nach der ersten Staffel als zu den most sophisticated, auf Deutsch etwa ausgeklügelsten der Fernsehgeschichte zählend. Die Online-Ausgabe der Ciné Fantastique war 2009 weniger überzeugt, sie hätten zwischen akzeptabel und riskant geschwankt. Die HD-restaurierte Fassung fand weithin große Anerkennung für Schärfe und Detailreichtum von Bild und Ton. Der Deutsche Filmdienst beurteilte die in den Jahren 1988, 1989 synchronisiert auf VHS erschienenen 14 Episoden weitgehend negativ. Das Magazin kritisierte den Pilotfilm als eine eher enttäuschende Neubelebung von Raumschiff Enterprise und sprach dabei von einem „ naiven Märchen “. Auch retrospektiv im Jahr 1996 gab sich das Magazin wenig überzeugt und sprach, auch auf fehlenden Humor in der Handlung anspielend, von einer eher steifen Art und einer aseptischen Ästhetik der erzählten Geschichten. Die Zeit beurteilte die Serie bei ihrem ZDF-Ausstrahlungsbeginn 1990 zwar „gut gemachte Unterhaltung, aber eben nicht mehr als irgendeine Science-Fiction-Serie mit vielen Spezialeffekten “. Die weiblichen Charaktere seien etwas farblos geraten und die Anwesenheit der Familien auf dem Schiff sei ärgerlich, vor allem in Anbetracht des altklugen und deshalb auch unter Fans negativ kritisierten Wesley Crusher. Etliche Fernsehzeitschriften hoben das Fehlen von Kirk und Spock hervor. Kritik an der deutschen Synchronfassung: Mike Hillenbrand und Thomas Höhl, Autoren verschiedener Bücher zum Thema Star Trek, kritisierten den ZDF-Fernsehtitel Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert als missverständlich, weil so der Irrtum entstehen könne, die Serie spiele in dem von der Erstausstrahlungszeit aus betrachteten nächsten also dem 21. Jahrhundert. Sie lobten die für das ZDF angefertigte Übersetzung als sprachlich sehr gelungen und die ausgewählten Sprecher als generell sehr gut. Sie bemängelten aber beim deutschen Ton, dass dieser in den betreffenden Staffeln nicht in Stereo vorliege und dass Geräusche und Musik teilweise viel zu leise wiedergegeben würden. Von der Sat.1-Synchronfassung zeigten sich die beiden gänzlich enttäuscht. Sie sei fehlerreich, enthalte unsinnigste Fremd- und Fantasiewörter und lasse Sprechpausen vermissen. Sie beanstandeten die Übersetzung als zu wörtlich und viele falsche Freunde beinhaltend und vermissten bei Cliffhanger-Episoden die Fortsetzung folgt Einblendung. Dass Data in der Episode Die ungleichen Brüder der Staffel 4 fälschlicherweise mit der eigenen statt mit Picards Stimme spricht, bewerteten sie als größten Fehler der Synchrongeschichte von Star Trek. Ehrungen. Für einen Primetime Emmy Award wurde die Serie insgesamt 58 Mal, je Staffel zwischen 5 und 10 Mal nominiert und insgesamt 18 Mal, je Staffel mindestens 2 Mal prämiert. Eine Nominierung gab es für die 7. Staffel in der wichtigsten Kategorie Beste Dramaserie. Alle anderen Nominierungen gab es in technischen Kategorien, darunter Frisur, Kamera, Kostümdesign, künstlerische Leitung, Musikkomposition und Schnitt. Die meisten Nominierungen erhielt die Serie für das Make-up, nämlich 9-mal nominiert und 2-mal prämiert, und für die visuellen Spezialeffekte, 8-mal nominiert und 3-mal prämiert. Die meisten Prämierungen gab es bei jeweils einer Nominierung pro Staffel für die Tonmischung, nämlich 5-mal prämiert, und den Tonschnitt, 4-mal prämiert. In Kategorien, die etwa Schauspielleistungen, Drehbuch oder Regie würdigen, wurde die Serie nicht berücksichtigt. Außerdem wurde die Serie von 1990 bis 1995 6-mal in Folge als beste Network-Fernsehserie für einen Saturn Award nominiert und damit 1990 und 1991 prämiert. Die Episode Der große Abschied der Staffel 1 wurde mit dem renommierten Fernsehpreis Peabody Award ausgezeichnet. Die Episode Das zweite Leben der Staffel 5 und der Abschlusszweiteiler wurden mit dem Science-Fiction-Preis Hugo geehrt. Beim Pilotfilm blieb es für selbigen Preis bei einer Nominierung. Patrick Stewart wurde für den von der US-amerikanischen Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild vergebenen SAG Award 1995 nominiert. Will Wheaton erhielt bei 3 konsekutiven Nominierungen eine Prämierung für den Young Artist Award als bester Jungschauspieler. Unter anderem die American Society of Composers, Authors and Publishers und die Cinema Audio Society ehrten die Musik und die Vertonung der Serie. Das US-Branchenmagazin TV Guide nahm die Serie 2002 auf dem 46. Platz seiner Liste der 50 unterhaltsamsten oder einflussreichsten Fernsehserien der amerikanischen Popkultur auf. Darin ist sie eine von nur 2 für die Syndication produzierten Serien. In der 2008 erschienenen Liste der 50 besten Fernsehserien aller Zeiten des britischen Filmmagazins Empire belegt die Serie den 37. Platz. Die Writers Guild of America nahm Das nächste Jahrhundert im Jahr 2013 in ihre Liste der 101 Best Written TV Series auf, in der sie sich den 79. Platz mit 3 anderen Serien teilt. Analyse und Interpretation. Einige Themen. Unter den von der Serie aufgegriffenen Themen befinden sich auch einige, die in Raumschiff Enterprise noch nicht behandelt worden waren. Ein Beispiel ist Terrorismus um den es in Terror auf Uzia IV in Staffel 3 und In der Hand von Terroristen in der Staffel 6 geht. Die erstgenannte Episode ist eine Allegorie auf den Nordirland-Konflikt, weswegen sie bei der Erstausstrahlung der Serie im Vereinigten Königreich und in Irland ausgelassen wurde. Drogenmissbrauch wird in der Episode Die Seuche in Staffel 1 thematisiert. Die Episode Die Raumkatastrophe in Staffel 7 handelt von den negativen Folgen von Warp-Flügen für eine bestimmte Gegend im All und reflektiert damit Umweltzerstörung durch Abgase und Straßenverkehr. Die Waffenhändler in Staffel 1 und Die Raumkatastrophe lassen sich auch unter dem Themengebiet Technikfolgenabschätzung zusammenfassen. Gentechnik, Genmanipulation und Klonen werden in den Episoden Die jungen Greise, Der Planet der Klone und Das künstliche Paradies thematisiert. In Die Operation geht es um Medizinethik und die von Dr. Crusher letztlich verneinte Frage, ob es verantwortbar sei, Forschungsbelange über das Leben der Patienten zu stellen. Mehrere Episoden, darunter Die Macht der Naniten und Traumanalyse, befassen sich mit Invasionen im weitesten Sinne, darunter solchen durch Viren, Computerviren und Außerirdische. In ihnen wurden Einflüsse des verstärkten Einsatzes von Heim- und Arbeitsplatzcomputern und der aufkommenden Angst vor AIDS erkannt. Ein wiederholt aufgegriffenes Thema ist der Missbrauch von Technik. Zum Beispiel lässt sich die Episode Der schüchterne Reginald, in der sich der sozial unsichere Barclay im Holodeck eine Ersatzwelt schafft, um seinen Vorgesetzten auf gleicher Augenhöhe zu begegnen, als Reflexion der Gefahr von exzessiver Mediennutzung im Allgemeinen und Computerspielen im Speziellen verstehen. In Die Auflösung wird das Thema Sterbehilfe aufgegriffen. Um eine Frau, die einem Mann als Ehefrau versprochen wurde, und damit um das Thema arrangierte Heirat geht es in Eine hoffnungslose Romanze. Die Episode Das Gesetz der Edo, in der Wesley Crusher beim Besuch einer fremden Kultur wegen einer versehentlichen Handlung zum Tode verurteilt wird, wurde als Kommentar zur Todesstrafe in der Regierungszeit von Ronald Reagan aufgefasst. Das Standgericht handelt von einer Hexenjagd durch eine Sternenflottenoffizierin und diente als Anklageschrift gegen die McCarthy-Ära. Ein Thema, das auch schon in Raumschiff Enterprise aufgegriffen wurde, ist der Umgang mit den nordamerikanischen Indianern. Die Episode Am Ende der Reise stellt bezüglich dieses Themas die Frage nach der Schuld für die Vertreibung der Indianer von ihrem Land. Unter Pillars Einfluss endeten viele Geschichten ab der dritten Staffel mit einer, verglichen mit den ersten beiden Staffeln, moralisch mehrdeutigeren Auflösung. Zum Beispiel lässt Picard in der Episode Die Überlebenden auf Rana IV den Mann, der für den Mord an vielen tausend Individuen verantwortlich ist, allein auf dem Planeten zurück, weil es kein Gericht gibt, vor dem sich der Mann verantworten könnte. Vor allem ab der vierten Staffel widmeten sich viele Episoden dem privaten bzw. familiären Hintergrund der Hauptfiguren. Eine diesbezügliche Geschichte wurde dann oft im Rahmen der Parallelmontage in einem zweiten Handlungsstrang erzählt und floss schließlich mit der Haupthandlung zusammen. Deutungen und Kontroversen. Soziale und technologische Utopie. Bei der Produktion von Raumschiff Enterprise wurde Roddenberry durch Paramount oft dazu gedrängt, Drehbücher so zu überarbeiten, dass sie mehr Action beinhalten als ursprünglich vorgesehen. Dadurch konnte Roddenberry seine Vorstellungen einer eher diplomatisch als kämpferisch agierenden Föderation nicht in dem von ihm vorgesehenen Umfang verwirklichen. Captain Kirks Verhalten ähnelt deshalb dem eines Draufgängers. Eine derartige Einschränkung gab es bei Das nächste Jahrhundert nicht, weshalb die Darstellung der Föderation hier seiner Utopie am nächsten kommt. Zu dieser Utopie gehört, dass auf der Enterprise Schwarze und Weiße, Frauen und Männer, Menschen und Menschenähnliche friedvoll miteinander leben und arbeiten und einander helfen. Die Sternenflotte wird in der Serie wie eine große Familie dargestellt. In der Föderation gibt es keine sozialen und militärischen Konflikte mehr, die durch Geld oder Hungersnöte ausgelöst werden. Zum idealisierten Bild gehört auch, dass Picards Befehle abgewogen und selten unvernünftig sind. Berman betonte nach Roddenberrys Tod, mit der Serie weiterhin dessen Vision von einer Zukunft umzusetzen, die viel besser als die Gegenwart ist. In Kritiken wurden die von der Serie vermittelten sozialen Interaktionen als ethisch und moralisch vorzugswürdig und als wünschenswert gegenüber den zeitgenössischen Verhältnissen verstanden. Drehbuchautor Braga charakterisierte das 24. Jahrhundert als einen perfekten Ort, wo, Zitat, die Menschen die Kleinlichkeit überwunden haben, die zu abscheulichen Taten führt, dass sie aber ihre schattigen, dunklen Seiten nicht verloren haben und sich derer bewusst sind. Als beispielhaft und typisch für die Absicht von Star Trek, Werte wie Toleranz und Respekt vor anderen Kulturen zu vermitteln, hoben etliche Kritiker die Episode Darmok hervor, in der es Picard mit dem Mittel der Kommunikation schafft, einen Krieg zu verhindern. Zur technologischen Utopie der Serie, wie auch ihrer im selben Jahrhundert spielenden Nachfolgeserien, gehört auch die ganz selbstverständliche Kommunikation über ein System ähnlich dem Internet, welches in der Realität zur Entstehungszeit noch kein verbreitetes Kommunikationsmedium war. Die technologische Utopie schließt zudem das Holodeck ein. Die Idee für das Holodeck basiert auf einem für die klassische Serie aufgestellten, aber dort nicht realisierten Konzept namens Rec Room, einem holographischen Unterhaltungszentrum. Es kam bereits in der Episode Das lachende Ungeheuer der Zeichentrickserie Die Enterprise zum Einsatz und wurde für Das nächste Jahrhundert weiterentwickelt. Die Theorie, mit der die Drehbuchautoren das Beamen in Raumschiff Enterprise erklärten, ignorierte quantenmechanische Grundlagen, wie etwa die Heisenbergsche Unschärferelation. Deshalb ergänzten Rick Sternbach und Michael Okuda die Funktionsweise des Transporters auf der Enterprise D um den fiktiven Heisenberg-Kompensator. Religion, Wissenschaft und Rationalismus. Verglichen mit Raumschiff Enterprise wurde die Darstellung von Religion in Das nächste Jahrhundert einerseits als fortgeschrittener, subtiler und komplexer gedeutet. Der Glaube sei nun auch ein Teil höher entwickelter Kulturen, etwa der Klingonen, die an die Rückkehr des toten Kriegerkönigs Kalles und an die Totenreiche für die Ehrbaren und Entehrten glauben. Andererseits wurde aber eine in der Serienutopie gering geschätzte Rolle des religiösen Glaubens erkannt, lautet eine Meinung in Bezug auf Picards Aussage in der Episode Der Gott der Mintakaner, der zufolge die Föderationsmitglieder, Zitat, diese Art von Glauben seit Jahrhunderten überwunden haben. Auf diese Episode als Beispiel verweisend, deutete das Autorenduo Michel und Duncan Barrett die Serie als militant säkular. Die Serie impliziere, dass Humanismus die Ablösung Gottes und die Erhebung der Menschheit an die moralische Spitze bedeute. Zudem glaubten beide in mehreren Episoden, darunter Der Pakt mit dem Teufel aus Staffel 4, ein Muster zu erkennen, dem entsprechend die Enterprise-Crew Wissenschaft wiederholt dazu benutze, die Falschheit religiöser Grundsätze zu beweisen. Weiterhin kamen sie zum Schluss, dass die Serie wegen der Geringschätzung von Religion einerseits und der hohen Bedeutung von Wissenschaft und Technologie andererseits den Rationalismus innerhalb Star Treks am stärksten repräsentiere. Borg. Die Borg lassen sich als sozialistische Gesellschaft verstehen, unter anderem weil sie als Kollektiv funktionieren und weil zwischen ihren Vertretern keine Konkurrenz, sondern Kooperation herrscht. Die Bedrohung, die sie für die Föderation darstellen, reflektiert die Angst der westlichen Welt vor dem Kommunismus. Indem sie sich über die Individualität des Einzelnen erheben, verkörpern die Borg die völlige Verneinung des Individuums und sind insofern ein Gegenmodell, eine Antithese zur Föderation. Die Absicht der Borg, sich durch Assimilation selbst zu verbessern, ähnelt der Menschheitsgeschichte, in der sich Kulturen für ihre eigene Expansion andere Kulturen einverleibt haben, beziehungsweise durch Imperialismus untergebene Völker geschaffen haben. Unter dem Einfluss von Lore, der die Borg zu einer Herrenrasse machen will, ändert sich die Ideologie der Borg in ein faschistisches System. Lore lässt sich insofern als kybernetischer Mengele verstehen. Klingonische Kultur. Ronald D. Moore orientierte sich bei der Ausarbeitung der klingonischen Kultur beginnend mit der Episode Die Sünden des Vaters aus Staffel 3 an den Samurai und den Wikingern, die sich hinsichtlich ihres Ehrenkodex ähneln. Wurden die Klingonen in Raumschiff Enterprise noch als stereotype, piratenähnliche Schurken dargestellt, so ist ihre Rolle in Das nächste Jahrhundert deutlich umfangreicher und differenzierter, was unter anderem an der Thematisierung der Innen- und Außenpolitik des klingonischen Imperiums deutlich wird. Die US-Kommunikationswissenschaftlerin Lea van de Burg deutete die Klingonen als eine Kultur, die von der Föderationskultur assimiliert wird. Exemplarisch dafür sei Worf und seine Liminalität, das heißt seine Position zwischen den beiden Kulturen. Dass er menschliche und moralisch überlegene Werte und Verhaltensweisen, wie etwa Mitgefühl, Großmut und Vergebung, adaptiere und dabei klingonische Werte wie Gerechtigkeit und unbefleckte Familienehre als primitiv dargestellt würden, zeige sich in Der Kampf um das klingonische Reich Teil 1 aus Staffel 4 und an seiner Entscheidung, den verräterischen Toral entgegen den klingonischen Traditionen nicht zu töten. Van de Burg schloss daraus, dass die Serie statt dem selbstproklamierten Multikulturalismus eine kulturimperialistische Haltung vermittle. Der deutsche Philosoph Andreas Rauscher hielt die Auffassung von Assimilation für zu kurz gegriffen und meinte, dass die Episode weniger von Unterordnung zeuge, als vielmehr einen weiteren Schritt darstelle in Worfs Suche nach einer eigenen Identität zwischen zwei gegensätzlichen Kulturen, die in der Serie noch nicht abgeschlossen wird. Ost-West-Verhältnis. Das in Raumschiff Enterprise dargestellte kriegerische Verhältnis zwischen der Föderation und den Klingonen reflektierte die Vorbehalte der Vereinigten Staaten gegenüber dem Ostblock während der Zeit des Kalten Kriegs. Die Klingonen und die Romulaner in Das nächste Jahrhundert lassen sich dagegen nicht uneingeschränkt mit der Sowjetunion und China gleichsetzen. Für eine vertraglich geregelte Allianz wie zwischen der Föderation und dem klingonischen Imperium gibt es in der Realität keine Entsprechung. Zudem befanden sich Russland und China nicht im Kriegszustand. Dennoch gibt es Parallelen zwischen der Föderation und der weltpolitischen Rolle der Vereinigten Staaten in der Zeit nach dem Kalten Krieg. Gregory hob hervor, dass Episoden, die sich mit Terrorismus und Geiselnahmen befassen, eine verglichen mit Raumschiff Enterprise realistischere Sicht auf Interventionismus böten, etwa weil Picard trotz gelungener Geiselbefreiung wenig gegen die internen politischen Konflikte auf dem Planeten tun könne. Dass mit Worf nun ein Vertreter der Klingonen zur Sternenflotte und zur Brückenbesatzung gehört, wurde als Botschaft verstanden, dass im Kontext des Kalten Kriegs aus Feinden Freunde werden können. Mögliche Einflüsse des Neokonservatismus. In der Darstellung und Charakterisierung der verschiedenen Spezies durch die Serie wurden Einflüsse des Neokonservatismus erkannt, einer politischen Strömung, die in den Vereinigten Staaten zur Entstehungszeit der Serie dominierte und insbesondere von Republikanern geprägt wurde, darunter auch dem bis 1989 als US-Präsidenten amtierenden Ronald Reagan. Der US-Medienwissenschaftler Daniel L. Bernardi charakterisierte den Neokonservatismus der 1980er und frühen 1990er Jahre als eine Bewegung, die gemeinsam mit der neuen Rechten unter dem vorgeblichen Eintreten für demokratische Ideale Rassismus vermittelt hätte. Die Serie nehme eine ähnliche Position wie die Bewegung ein. Als wesentlicher Grund dafür wurde der Serie bescheinigt, vom Speziesismus und Biologismus geprägt zu sein und die Kultur einer Spezies wiederholt mit ihren biologischen bzw. genetischen Voraussetzungen zu erklären. Indem etwa der Entwicklungsstand der Mintakaner in Der Gott der Mintakaner aus Staffel 3 als proto-vulkanisch bezeichnet wird, impliziere die Serie, dass die mintakanische Kultur auf der genetischen Ausstattung ihrer Mitglieder basiert. In der Episode Rikers Vater aus Staffel 2 erklärt Data, dass alle Klingonen hinsichtlich Feindschaftlichkeit genetisch prädisponiert seien. Auch damit legt die Serie den Schluss nahe, dass Worfs prägnante Affinität zur klingonischen Kultur, die unter anderem an seinen guten Kenntnissen in klingonischen Riten und Gebräuchen deutlich wird, durch die genetischen Voraussetzungen aller Klingonen bedingt ist. Die Serie selbst lässt offen, durch welche kulturelle Prägung Worf diese Affinität erlangt hat, hat er doch den größten Teil seiner Kindheit und Jugend unter Menschen gelebt. Neben dem Verhalten von Worf wurde auch das von Kelea und von Alexander als genetisch geprägt interpretiert. In Bezug auf Kelea und Alexander, die nur zu einem Teil klingonisch sind, wurde gedeutet, dass sie dem rassistischen Stereotyp des tragischen Mulatten entsprechen, weil ihre Persönlichkeit durch ihre rassische Zusammensetzung bestimmt werde. Alexander etwa beabsichtigt in Ritus des Aufsteigens aus Staffel 7, als sein erwachsenes Alter Ego sich im Kindesalter zu töten, um so zu verhindern, dass er kein vollwertiger Klingone wird. Da sowohl Alexander als auch Worf Schwierigkeiten zeigten, sich in die Föderationskultur einzugliedern, gehe von der Serie die Botschaft aus, dass es nicht möglich sei, Angehörige anderer Kulturkreise in die dominante Mittelschichtskultur der US-Gesellschaft zu integrieren. So wurde festgestellt, dass es den Föderationsvertretern bzw. den Menschen in der Regel gelingt, sich an andere Kulturen anzupassen. Picard zum Beispiel spricht fließend Klingonisch und besteht im Kampf gegen Klingonen. Siehe zum Beispiel die Sünden des Vaters aus Staffel 3. Zudem gelingt es ihm, die Sheliak mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, indem er eine Klausel in deren umfangreichem Vertragswerk findet und sie zum Nutzen der Föderation anwendet.
Demgegenüber misslingt es Vertretern anderer Kulturen, sich in die menschliche bzw. Föderationskultur einzugliedern. Beispiele dafür sind Keleer, Sela und Worfs Bruder Kurn. Letzterer etwa beherrscht als Austauschoffizier an Bord der Enterprise die Benimmregeln nicht, im Gegensatz zum parallel auf Kurns Raumschiff eingesetzten Riker, in der Folge Der Austauschoffizier aus Staffel 2. Aus diesen Gründen wurde der Serie zugeschrieben, eine Hierarchie der Kulturen zu konstruieren, bei der die Föderationskultur die Spitzenposition einnimmt. Damit reflektiere die Serie die hegemonialen Strukturen der US-amerikanischen Gesellschaft. Mit Blick auf den Zweiteiler Gefangen im 19. Jahrhundert der Staffeln 5 und 6 wurde hervorgehoben, dass die dunkelhäutige Guinan im von Rassentrennung geprägten Amerika des späten 19. Jahrhunderts wie eine Weiße behandelt wird, weil sie bei der Teilnahme an einem literarischen Salon wegen ihrer Hautfarbe nicht diskriminiert wird. Bei den in der Serie vorkommenden nichtmenschlichen Spezies, die kulturell weiter als die Menschen entwickelt sind, handelt es sich um Weiße. Nicht-weiße Figuren sind unterrepräsentiert. Die asiatisch-stämmigen Figuren Keiko Ichikawa und Alyssa Ogawa treten nur in verhältnismäßig wenigen Episoden auf. Hispanics kommen gar nicht vor. Die Serie widerspricht somit ihrem Anspruch, die Zukunft der gesamten Menschheit zu zeigen. Resümierend wurde der Serie die von Raumschiff Enterprise beabsichtigte emanzipatorische Haltung gegenüber den hegemonialen Strukturen der US-Gesellschaft abgesprochen. Dafür wurde sie als ein Dokument zeitgemäßer US-Ideologie charakterisiert. Andere Aspekte zur Darstellung von Spezies und Rassen. Buchrezensentin McMullen widersprach dem Buchautor Michael C. Pounds hinsichtlich der Interpretation, wonach nicht-weiße Figuren im Gegensatz zu den Weißen auf das Niveau von Dienern reduziert und wiederholt in eine nur schmale Bandbreite an Aktivitäten verwickelt seien. Bezüglich seiner in ähnlicher Form auch von anderen Kritikern vertretenen Meinung, LaForge sei ein glorifizierter Mechaniker, ein Typ von Arbeiter, der eher mit körperlicher als geistiger Arbeit assoziiert werde, wies McMullen auf die zahlreichen entscheidenden Situationen hin, in denen LaForge mit seinen Einfällen glänze. Unter Verweis auf den freundschaftlichen Respekt, der ihm von anderen Crewmitgliedern entgegengebracht wird, stellte sie zudem Pounds Meinung in Abrede, wonach LaForge eine bemitleidenswerte Figur sei, nur weil mit Data ein Android sein bester Freund sei. Manchen Episoden, die hauptsächlich zu den ersten beiden Staffeln gehören, wurde zugeschrieben, rassistische Stereotype zu vermitteln. Dazu gehören der Ehrenkodex, die die schwarzen Ligonianer als stammesähnlich darstellt, und die schwarze Seele, beide Folgen aus der ersten Staffel, in der Tasha Yar von einem pechschwarzen Monster ermordet wird. Der Austauschoffizier aus Staffel 2 wurde als, Zitat, kolonialistisches Märchen von weißen Mann, der unter die Wilden gefallen ist, interpretiert. Data. Data war ursprünglich als wandelnde Bibliothek konzipiert und als ein nach seinem Erschaffer suchender Androide. Roddenberrys Idee von Data basierte auf dem Androiden Questor, in dem von ihm ersonnenen Pilotfilm The Questor Tapes. Dieser wurde 1974 erst ausgestrahlt, ohne dass die geplante gleichnamige Fernsehserie gefilmt wurde.
Zu den Absichten der Drehbuchautoren gehörte es, Data zum Erforschen der Bedeutung von Menschlichkeit einzusetzen. Melinda Snodgrass, Drehbuchautorin in der zweiten und dritten Staffel, verwendete Data als Kind und damit als Person, der es erlaubt ist, aus ihren Fehlern zu lernen. Snodgrass beschrieb die von Data gespielte Holodeck-Figur Sherlock Holmes als Katalysator für seine Suche nach der Bedeutung von Menschlichkeit. Hinsichtlich seiner Bemühungen, sich den Menschen anzugleichen, ähnelt Data der Holzpuppe Pinocchio. Dieser Vergleich gilt vor allem für die frühen Staffeln, in denen er eine ungefährliche, unschuldige Figur darstellt, die oft als Comic Relief eingesetzt wird. In späteren Staffeln entfernt er sich von dieser Charakterisierung und ist verstärkt Teil von düstereren und mehrdeutigeren Geschichten, darunter der Episode Radioaktiv der Staffel 7, in der er ein Dorf einer vorindustriellen Gesellschaft unbeabsichtigt radioaktiv verstrahlt. In anderen Deutungen wurde Data mit Frankenstein, Tin Man, C-3PO und Charlie Chaplin verglichen. Wissenschaftliche Untersuchungen gingen der Frage nach den Gründen für Datas in statistischen Erhebungen ermittelte hohe Beliebtheit unter den Zuschauern nach. Als ein möglicher Grund wurde genannt, dass der Zuschauer wegen des Ausbleibens einer emotionalen Reaktion nicht mit Data, sondern anstelle Datas fühlen solle, wodurch der Zuschauer in besonderer Form involviert werde. Mehrere Wissenschaftler, darunter Robert Alexey und Henry Jenkins, befassten sich mit den Fragen, inwieweit Data über Emotionen verfügt und ob ihm Menschenrechte zustehen. Sexualität. In der frühen Produktionsphase der Serie entwickelten die Drehbuchautoren David Gerrold und Herbert Wright das Drehbuch Blood and Fire, das als Allegorie auf AIDS und die Rechte homosexueller Männer diente. Unter anderem wegen Bermans Meinung, die darin enthaltenen homosexuellen Figuren im Nachmittagsprogramm nicht zeigen zu wollen, und nach mehreren Überarbeitungen wurde der Plan verworfen, es als Episode der Serie zu verfilmen. Dafür fand es später Verwendung in der Fanfiction-Serie Star Trek Phase 2. Die Episode Odin, der Sonderbotschafter aus Staffel 4, griff das Thema sexuelle Orientierung wieder auf. Angelegt als Geschichte über die Natur der Liebe, wurde sie als Botschaft verstanden, die Rechte Homosexueller zu akzeptieren. Nach der Erstausstrahlung der Episode erhielt der Produktionsstab postalisch zahlreiche Forderungen von homosexuellen Aktivisten, eine gleichgeschlechtlich orientierte Figur in die Handlung aufzunehmen. Auch unter dem Eindruck dieser Reaktionen entstand die Episode Verbotene Liebe aus Staffel 5, die als Metapher für Intoleranz dient, der Homosexuelle ausgesetzt sind und in der Riker ein Liebesverhältnis mit einem Individuum einer androgynen Spezies aufbaut. Beide Episoden wurden auch in wissenschaftlichen Publikationen rege diskutiert. Lee E. Heller etwa kam in ihrem oft zitierten Aufsatz zu dem Schluss, dass sie die Aussage vermittelten, traditionellen heterosexuellen Beziehungen neue Geltung zu verschaffen. Andere Aspekte. Das Verhältnis zwischen Picard und Q wurde, etwa wegen Qs Erscheinen in Picards Bett, in Gefangen in der Vergangenheit der Staffel 4 auch als homoerotisch gedeutet und deshalb zu einem Thema der Slash-Fiction. Unabhängig von dieser Deutung wurde Q in einem mythologischen Kontext interpretiert.
Angesichts seiner fast unbegrenzten Fähigkeiten zur Veränderung der Realität und seines dennoch sehr menschlichen Erscheinungsbildes weise er Ähnlichkeiten zu den olympischen Göttern auf. Wirtschaftliche und popkulturelle Wirkung: Die enorm hohen Einschaltquoten der Serie bewiesen, dass syndiziert erst ausgestrahlte Fernsehserien konkurrenzfähig mit Network-Serien sein können, und führten dazu, dass in der Hoffnung auf ähnlich großen Erfolg etliche andere Fernsehserien für die syndizierte Erstausstrahlung produziert wurden. Dazu gehören neben Deep Space Nine die Serien Krieg der Welten, Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu, Die Unbestechlichen, Time Tracks – Zurück in die Zukunft, Babylon 5, Robocop, Herkules und Xena – Die Kriegerprinzessin. Das von Paramount für die Fernsehvermarktung von The Next Generation verwendete Geschäftsmodell entwickelte sich zu einem Standard in der US-Fernsehlandschaft und trug zur Schwächung der etablierten Networks bei. Der kommerzielle Erfolg war mit ausschlaggebend für die Entstehung des Paramount-eigenen Networks United Paramount Network, das im Januar 1995 mit dem Pilotfilm von Star Trek Raumschiff Voyager in Betrieb ging. Die New York Times beurteilte Paramounts Strategie, die Serie zugunsten ihrer Adaptionen in Form von Kinofilmen und anderen Fernsehserien einzustellen, im Jahr 1994 als repräsentativ dafür, wie Populärkultur durch die Unterhaltungsbranche heutzutage auf Englisch sliced, diced, packaged and sold wird. Die deutsche Übersetzung dafür wäre etwa sinngemäß aufgeschnitten, aufgeteilt, abgepackt und verkauft. Die Online-Ausgabe des Time Magazine bescheinigte der Serie im Jahr 2012 vor allem wegen der hohen Zuschauerzahlen, Zitat, Nerdkultur zum ersten Mal zum Mainstream gemacht zu haben. Einen maßgeblichen Anteil an einer Popularitätssteigerung der Serie in den Vereinigten Staaten hatte die Borg-Doppelepisode The Best of Both Worlds aus dem Jahr 1990, beziehungsweise der Cliffhanger am Ende des ersten Teils, der das Schicksal Picards und der Enterprise den Sommer über offen ließ. Die Aufforderung der Borg an die Enterprise-Crew, keinen Widerstand zu leisten, wurde sowohl im Englischen als Resistance is futile, als auch im Deutschen Widerstand ist zwecklos zu einem geflügelten Wort im Sprachgebrauch. Mit dem Beginn der Fernsehausstrahlung der Serie im Jahr 1990 kam es im deutschsprachigen Raum zu einem Star Trek-Boom, durch den sich das Fandom deutlich vergrößerte und in dessen Rahmen Star Trek mit dem Vertrieb unzähliger Merchandising-Produkte kommerzialisiert wurde. Die Übernahme der Ausstrahlung durch den selbsternannten Star Trek-Sender Sat.1 forcierte diese Begeisterung noch. Eine um das Jahr 2000 unter etwa 800 Mitgliedern des offiziellen Star Trek-Fanclubs durchgeführte Umfrage ergab, dass 62% der Befragten erst durch das nächste Jahrhundert ein tiefergehendes Interesse an Star Trek entdeckt hätten und dass die Serie für sie die beliebteste der Star Trek-Fernsehserien sei. Sinnlos im Weltraum ist eine von Fans aus Siegen erschaffene, 12-teilige Filmserie, die sich hauptsächlich im Internet verbreitete und von der 11 Teile das nächste Jahrhundert parodieren. Bei der von 1994 bis 1996 entstandenen Serie handelt es sich um einen Fan-Dub. Das heißt, es wurde bestehendes Filmmaterial, in diesem Fall aus der Fernsehserie, mit einer neuen Tonspur versehen. Die Synchronstimmen sind im Siegerländer Dialekt gesprochen. In den stark von Vulgärsprache geprägten Unterhaltungen geht es hauptsächlich um Gewalt, Sex, Trunkenheit und Drogen, womit die politische Korrektheit der Fernsehserie und ihrer Figuren persifliert wird. Das 180 cm lange Modell der Enterprise D wurde im Jahr 2006 bei Christie's für $576.000 versteigert. Nachdem die Brücke der Enterprise bei den Dreharbeiten zum Kinofilm Treffen der Generationen plangemäß zerstört worden war, ließ Paramount für eine Wanderausstellung, die 1998 auch in Deutschland Station machte, eine originalgetreue Replik errichten. Ein Kalifornier erwarb das langjährig eingelagerte und dabei heruntergekommene Exemplar im Jahr 2012 kostenlos und veranstaltete eine Crowdfunding-Kampagne, um die Brücke zu restaurieren und sie anschließend zu Unterhaltungs- und Bildungszwecken für Besucher zugänglich zu machen. Die Kampagne erbrachte über $68.000. Die chinesische Spieleentwicklerfirma NetDragon Websoft ließ das Gebäude ihrer Konzernzentrale nach dem Vorbild der Form der Enterprise E errichten. Das sechsstöckige, etwa 260 Meter lange Gebäude befindet sich in der Stadt Shanghai, kostete $97 Millionen und wurde 2014 nach 4 Jahren Bauzeit eröffnet. In der Popkultur der 1980er Jahre erlangte Captain Picard vor allem wegen seiner Stärke beim Lösen schwieriger Entscheidungen einen großen Vorbildcharakter. Im Hauptquartier des Sicherheitshauptkommandos der US Army in Virginia entstand ein nach dem Vorbild der Schiffsbrücke gestaltetes Informationszentrum, in dem General Keith B. Alexander Abgeordnete und andere offizielle Gäste empfing. Ein für Führungen solcher Besucher zuständiger Offizier wurde damit zitiert, dass jeder in dem ledernen Captain-Sessel Platz nehmen wollte, um sich mindestens einmal als Jean-Luc Picard ausgegeben zu haben. Patrick Stewarts Bekanntheitsgrad erhöhte sich durch seine Rolle als Picard in erheblichem Maße. In einer Umfrage unter Lesern des Branchenblattes TV Guide im Jahr 1992 wurde Stewart zum begehrenswertesten Mann im Fernsehen gewählt. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre platzierte er sich in weiteren Attraktivitätsranglisten, 1995 etwa in jenen der US-Zeitschriften Playgirl und People. Stewart spielte in international erfolgreichen Kinoproduktionen wie etwa den X-Men mit und erhielt mehrere Filmpreise. 1996 wurde er mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt, 2001 mit der Adelung zum Officer of the Order of the British Empire durch Elisabeth II. Seine Bekanntheit als Star Trek-Protagonist stellte für ihn aber auch mindestens einmal ein Hindernis dar, als ihn ein Hollywood-Regisseur für die Besetzung einer Rolle aus diesem Grund ablehnte. In der Episode Noch einmal Q aus Staffel 3 reagiert Picard in einer für ihn schwierigen Situation, indem er mit seiner offenen Hand einen Großteil seines Gesichts verdeckt. Auf dieser Szene basiert der englische Begriff Facepalm, mit dem im Internetjargon Gefühle wie Fremdscham und Ärger über andere Personen zum Ausdruck gebracht werden. Auch andere Mitglieder von Besetzung und Stab wirkten nach dem Ende der Serie außerhalb Star Treks in erfolgreichen Produktionen mit. Dazu gehört Ronald D. Moore, der bei der Produktion der Fernsehserie Battlestar Galactica in maßgeblicher kreativer Verantwortung stand. Die Serie galt, etwa in einem 1990 erschienenen Artikel der New York Times, als führend bei der Produktion von Spezial- und visuellen Effekten für das Fernsehen. Das Holodeck wurde für Forscher in den Bereichen virtuelle Realität und Computergrafik zu einem Leitbild. Als solches diskutierten sie es auch auf SIGGRAPH-Konferenzen. Der computergesteuerte Abruf von Musik inspirierte den leitenden Apple-Entwickler Steve Perlman zu der Idee für die Software QuickTime. Der Artikel Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert, Kapitel Kritik, Ehrungen, Analyse und Interpretation sowie wirtschaftliche und popkulturelle Wirkung wurde von Blick am 18.10.2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/RaumschiffEnterprise – Das nächste Jahrhundert. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden